Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Am Sonntag gastiert der 1. FC Nürnberg als Tabellenführer beim VfL Bochum, der sich in ganz anderen Tabellenregionen wiederfindet. Und damit herzlich willkommen zum Gegnergespräch hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer habe ich mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Und das ist Tom. Und Tom kennt den VfL Bochum in- und auswendig, hat ein Buch über ihn geschrieben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Tom.
Ja, hallo Felix. Ja, das Zeitnehmen für den VfL fällt ja in der jetzigen Situation oder macht nicht so viel Spaß, wie es sonst immer macht, aber natürlich rede ich über mein Hobby immer sehr gerne.
Ja, ich hatte es schon angesprochen, der VfL Bochum steht überhaupt nicht dort, wo man ihn vielleicht vor der Saison auch erwartet hat, wo ihn viele vielleicht auch gesehen haben. Aktuell Platz 14, insbesondere eins fällt auf und das ist die wirklich... ja, schlechte Torausbeute, 23 Spiele, nur 20 Tore geschossen, damit die schwächste Offensive der Liga und ist im Prinzip das, ja, letztendlich das, woran die ganze Geschichte hauptsächlich krankt?
Jein, also so ein misserfolgreiches Jahr hat ja viele Ursachen und die Tordiät oder die mangelnde Treffsicherheit ist sicherlich einer der wichtigsten Indikatoren. Schon richtig. Das heißt, Leute wie Diamantakos, der jetzt schon zu St. Pauli weiter ist, Hinterseher und Cruz sind Namen, wo man denkt, oh ja, die könnten treffen. Ja, aber der vor zwei Jahren gewechselte Terodde ist halt mit diesen Namen, vermeintlich guten Torjägernamen, wohl offensichtlich doch nicht so ersetzt worden. Ganz im Gegenteil, aber da sehen wir ja auch ein bisschen eine Parallele zum Club, die ja alljährlich ihre besten Stürmer mindestens meistens an ihre Freunde aus Schalke abgeben und dadurch ja auch geschwächt werden. Und das ist beim VfL irgendwie schlechter kompensiert worden als beim FCN. Ja, das kann man schon sagen.
Ja, Diamantakos, sicherlich den Clubfans noch aus dem Hinspiel in Erinnerung, schoss ja den Elfmeter, den Enrico Valentini auf kuriose Art und Weise verschuldet hatte. Ja, du hast es angesprochen. Es ist erstmal ein Kader, der so ein bisschen namhaft klingt, aber dann ist mir vorhin beim Durchgucken eben aufgefallen, dass alles im Prinzip gefühlt von Lukas Hinterseher abhängt, der 9 Tore geschossen hat von derer 20 und dass es schlicht und ergreifend dahinter niemanden gibt. Beim FCN eben genau das Gegenteil der Fall. Man hat Michael Ishak jetzt seinen Top-Torschützen verloren, hat dahinter aber eben eine ganze Reihe Jungs, die auch konstant treffen oder sich dann eben da reinteilen und das ist eben ja zumindest jetzt aus der Entfernung scheinbar das, was beim VfL Bochum so große Probleme bereitet. Warum gibt es da niemanden, der irgendwie ja wenigstens so als Nummer 2, Nummer 3 Scoring-Option, sage ich schon, als Torjäger in Erscheinung treten kann?
Kann ich natürlich auch nur vermuten, ne? Das ist ja immer so, wenn man da jetzt als Außenstehender bin ich ja letztendlich immer noch, weil ich nicht in dieser Mannschaft drin bin und dann nicht mitspiele, dann wäre ich Insider oder ich würde da jemanden gut kennen. Also ich vermute mal, dass es um den Mannschaftsgeist nicht so wahnsinnig gut steht und das Hauptproblem, warum eben Lukas Hinterseher ist auch hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben oder Robin Cruz oder eben der Diamantakos, der schon gewechselt ist, ist, dass diese Stürmer nicht treffen, weil sie aber auch nicht genug in Szene gesetzt werden von ihren Mittelfeldspielern, weil die ganze Mannschaft halt nicht füreinander arbeitet. Und das sehe ich beim VfL in diesem Jahr primär als Trainerproblem. Also die Trainer, vor allen Dingen Atalan und dann Raziejewski, die jetzt also vor dem aktuellen Trainer Dutt waren und die nachher weg waren, die haben also diese Mannschaft eben nicht zu einer Mannschaft geformt, sondern haben viel rumexperimentiert, Aufstellungen, taktische Formationen, aber den Draht zur Mannschaft und die richtige Hierarchie und Mischung nicht gefunden. Und das ist eben, könnte eine Ursache sein, warum die Stürmer dann letztendlich auch nicht treffen, weil sie nicht so oft Bälle kriegen. Ist eine Vermutung, aber wie gesagt, kann man ja auch nur von außen so deuten.
Du hast die Trainerproblematik angesprochen. Gert-Jan Verbeek sehr, sehr kurz vor Saisonbeginn ich weiß gar nicht mehr, wurde er entlassen, ist er gegangen. Und seitdem ist reges Stühlerücken gefühlt beim VfL Bochum angesagt. Das ist was, dass man eigentlich eher so, ja, von den Nachbarn da aus Gelsenkirchen bei euch kennt, aber was ist da los? Ist das Vertrauen in die Trainer wirklich so gering? Sagt man, okay, die Mannschaft hat eigentlich die Qualität und das Problem, du hast es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, muss auf der Trainerposition liegen, denn ja, gleich zwei Trainer zu entlassen innerhalb einer Saison ist natürlich schon ein ganz schönes Pfund.
Das Problem war, Verbeek hat ja wie zu seiner Nürnberger Zeit von der Physis seiner Spieler, von der Taktik, von seiner Art, die Spieler auch zu packen, was Autorität des Trainers angeht, voll erreicht. Das war in seinen anderthalb Jahren in Bochum so und hat sich dann so ein bisschen, ja, vielleicht weil er nicht ganz d'accord war mit Hochstetter und Leuten aus dem Vorstand, und weil er eine andere persönliche Planung hatte, ein bisschen wegekeln lassen oder weggeekelt aus Bochum und wurde dann aufgrund mehrerer kleiner Vorfälle im Trainingslager im Sommer in der Saisonvorbereitung entlassen. Und da war so die Krux, nach diesem Fachmann kam so ein bisschen der lockere Ismail Atalan, und der, naja, aber so ein bisschen wie so ein Lothar Matthäus, jemand, der auch Ahnung vom Fußball hat, aber sonst halt nicht der große Intellektuelle ist, der hatte halt auch nur 90 Tage Zeit und war halt auch vom Vorstand überfrachtet worden mit Erwartungen. Ne? Wir redeten drüber, man hat erwartet, die spielen oben mit, man hat Punktelieferant auf die Gästetribüne genagelt und das war alles zu viel für die kurze Zeit und das ging richtig in die Hose. Und da war die Mannschaft halt so ein bisschen vogelwild und hat gemacht, was sie wollte. Und Kapitän Bastians hat halt in der Mannschaft auch so sein Ding gefahren. Jeder hat so sein Ding gefahren und deshalb konnten die Leute ihr Potenzial, wir denken auch an Merkel, der jetzt weg ist, wir denken an Diamantakos, der weg ist, wir denken an Sidney Sam, der auch lange gebraucht hat, alle ihr Potenzial nicht so richtig abrufen und deshalb gibt es so wenig Tore. Ja, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja. Ja, Tom, offensichtlich gefragter Mann, soll vielleicht neuer Trainer beim VfL Bochum werden.
Ob diesen Spielern klar käme, das war ich auch mal zu bezweifeln. Ich glaube, es ist auch keine einfache Zusammensetzung der Leute in dieser Mannschaft. Aber das ist nur so mein Eindruck von außen.
Was auch noch sehr auffällig ist, und das ist eben genau konträr zu dem, dass es offensiv nicht funktioniert. Und das ist eigentlich ja immer ein Indiz dafür, dass eine Mannschaft doch irgendwie aufopferungsvoll füreinander kämpft. Nicht zu schnell reden, Felix. Es sind nur 28 Gegentore gefangen worden. Und das ist so ein bisschen halt genau der entgegengesetzte Trend und vielleicht das, was den VfL Bochum aktuell am Leben hält, dass es hinten nicht permanent richtig doll klingelt oder bisher in dieser Saison nicht permanent ununterbrochen geklingelt hat. Wie erklärst du dir diesen krassen Widerspruch?
Naja, die Trainer haben ja schon, die waren ja jetzt keine totalen Blinden. Nach dem Systemtrainer Verbeek, der auch eine sehr starke Autorität hat, vor dem die Leute auch Angst hatten, kam eben jemand, wie bei Schalke der Tedesco, von dem Grundprinzip, junger Trainer mit neuen Ideen, aber der hatte halt nicht die Qualität eines Tedesco bei Schalke und eines Tuchel. Das war ja so dieser neue Trend der jungen, wilden Trainer von Weinzierl und so weiter und so fort bis hin zu Klopp. Und das hat Bochum auch so ein bisschen versucht. Und dann haben sie nach dem erfolglosen Atalan mit Radziejewski einen Jugendtrainer hochgezogen und der hatte gar kein Charisma und die haben natürlich schon dafür gesorgt, dass die Mannschaft einen gepflegten Fußball gespielt hat, aber bei dem Spiel in die Box, wie der Fachmann vom Kicker so sagen würde, da kam dann halt nichts mehr und das wird man wahrscheinlich auch, wenn sich Nürnberg darauf einstellt, was ja zu vermuten ist, weil die auch Videos gucken können, bei euch natürlich auch sehen, dass Bochum bis zum Strafraum eigentlich ganz passabel spielt, daher die überschaubare Anzahl an Gegentoren, aber dann fällt ihnen halt nicht so viel ein. Ne? Und so richtig viele Torschancen haben sie halt auch nicht. Das ist so ein bisschen der Ist-Zustand und das zieht sich durch wie ein roter Faden durch die ganze Saison, könnte man sagen.
Du hast es angesprochen, der Ist-Zustand, der ist kein sonderlich guter. Man hat aus den letzten 6 Spielen 5 Stück verloren, nur gegen Darmstadt hat man gewonnen, aber Darmstadt ist, das muss man jetzt Stand heute so knallhart sagen, überhaupt kein Gradmesser mehr in dieser Liga, nachdem sie ja jetzt auch gegen Kaiserslautern verloren haben und damit diese zurückerweckt haben zum Leben. Also der Trend ist auf keinen Fall der Freund der Bochumer.
Nee, das ist natürlich ein krasser Gegensatz. Deshalb hast du ja schon ein Spiel draus gemacht in deiner allerersten Anmoderation fast, weil die Situation ist zusätzlich zur sportlichen Misere, also 5 Spiele verloren in den letzten 6 und Nürnberg halt als Tabellenführer schon das Momentum auf seiner Seite hat, sind natürlich noch interne Querelen, Fanszene, Ausgliederung, Boykott der Ultras gegen diese Ausgliederung in Form von Schweigen. Und gleichzeitig kann sich der Rest auch nicht aufraffen, die Mannschaft wieder bedingungslos zu unterstützen, weil es eben auch nicht so läuft, dass man sieht, dass die Mannschaft das allerletzte gibt, wobei sie halt ganz solide aufgestellt sind, mehr aber auch nicht, um dann den Erfolg zu erreichen. Und dann ist natürlich so eine Paarung gegen eine Mannschaft, die einen Lauf hat, schwierig, das ist ganz klar, ne? Das wird Sonntag ein harter Brocken, gar nicht so sehr, weil der FCN so spielerisch total überlegen sein wird, aber wahrscheinlich eine Chanceneffizienz haben wird, die Bochum fremd ist, weil sie eben auch gar nicht so viele Chancen generieren. Also das könnte so das Spiel sein, was ich mir vorstelle, ne? Für Sonntag.
Alles klar, das ist schon mal ein guter Hinweis. Sind wir gespannt, ob es dann am Sonntag so kommt. Insgesamt ist es ja zu Hause erstmal für dich als auswärtsliebenden Fan, wie ich auf deinem Blog gelesen habe, aktuell aber deutlich angenehmer für den VfL. 5 Siege zu Hause, 2 Remis, 4 Niederlagen. Die Bilanz zu Hause ist deutlich besser. Stimmt dich das ein bisschen optimistisch für Sonntag?
Ja, ich weiß, so Bilanzen sind ja immer, ja, so Bilanzen haben ja irgendwie komisches Eigendynamik. Ja, ein bisschen optimistischer, ja, weil ich gucke immer auf die eigentlich immer so auf die jüngste Entwicklung und wie selbstbewusst sind Teams. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal attraktiv, vielleicht auch für eine spielerisch nicht so schwache Mannschaft, gemessen an Tabellenstand 14, also Bochum gegen den Spitzenreiter. Tabellenstand 1 zu zeigen, dass man da fußballerisch mithalten kann, aber das ist ja nicht das Spielentscheidende. Das Spielentscheidende ist ja, dass man aus seinen Chancen was macht und die Chancen erzwingt, und das ist ja vorher auch nicht gelungen. Das ist allerdings in einigen Heimspielen gelungen, insofern ja, so ein bisschen dezent optimistisch stimmt einem das ja noch. Aber auswärts in Nürnberg war ja dieser Vorfall in der Bochumer Mannschaft mit Bastian gegen das alte Trainerteam. Also da lief viel schief. Da hoffe ich, dass mehr Ruhe drin ist. Das gibt mir eigentlich mehr Hoffnung als die nackte Tatsache, dass man zu Hause besser war. Dass der Dutt mit seiner Erfahrung jetzt doch ein bisschen Ruhe reinbringt und die Spieler so ein bisschen aufbauen kann. Und dass das mittelfristig Erfolg gibt. Ob das schon am Sonntag so ist, wird man sehen. Das ist beim Fußball ja immer schwer vorherzusagen. Ne?
Es ist auch immer schwer vorherzusagen, wie es in einigen Wochen aussehen wird, aber wenn man sich den Spielplan anschaut, meint er, es ist auch nicht unbedingt gut mit euch, lässt aber im Prinzip die Option offen, hinten raus alles gerade zu biegen. Man bekommt am 30. Spieltag Kaiserslautern, danach Kräuter Fürth, danach Erzgebirge Aue. Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass die drei Mannschaften auf jeden Fall Konkurrenten gegen den Abstieg sein werden. Insofern das Motto bis Spieltag 30 überleben und dann das Ding klar machen in den 3 direkten Duellen?
Ja, das könnte natürlich sein, aber das ist natürlich beim Fußball auch nicht klar, wenn man jetzt so sagt. Also wenn man jetzt in diesem Bild bleibt und sagt, na gut, wenn wir knapp gegen Nürnberg verlieren, die sind im Moment mit dem Lauf ausgestattet, dann ist die Frage, ob man hinterher dann in den Spielen auch nervlich das hinkriegt. Deshalb würde ich hoffen, dass es vielleicht unentschieden wird. Mein Wunschergebnis wäre dann sowas wie 1-1. Damit könnte Nürnberg wahrscheinlich auch leben. Ist ja jetzt auch nicht so ein einfaches Auswärtsspiel von der Bilanz für Nürnberg und die anderen Mannschaften da oben, Holstein, Kiel und Düsseldorf, gewinnen auch nicht jedes Spiel. Da wird man wahrscheinlich aufsteigen, wenn man auswärts einen Punkt holt und zu Hause gewinne. Aber auch Nürnberg wird natürlich das Spiel gewinnen wollen. Insofern hoffe ich mal auf ein Unentschieden. Und ich bin nicht der Meinung, dass man nur überlegen muss, um dann die Endspiele zu gewinnen, sondern man muss die Punkte holen, wo man kann, weil am Ende könnte es dann einfach nicht reichen. Und eine Relegation gegen den Dritten aus der dritten Liga ist ja einigen Mannschaften schon schlecht bekommen. Da habe ich auf gar keinen Fall Bock drauf.
Ja, verständlicherweise, Punkte kriegen, wo man sie mitnehmen kann. Holstein Kiel kommt ja dann am 26. Spieltag. Bei denen ist der Lauf ja auch Naja, er ist vorhanden, aber er ist nicht so vorhanden, wie es die Kieler gerne hätten, wenn man es vielleicht mal so formulieren möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Tom, für die Einschätzung zum VfL Bochum. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Kampf um den Klassenerhalt. Es wird nicht einfach. Ich bin gespannt, was wir für eine Mannschaft am Sonntag sehen werden. Und wie gesagt, vielen Dank. Und das war's ja. Mit dem Gegnergespräch hier auf meinsportradio.de. Ein Programmhinweis noch: am Sonntag ab 18 Uhr gibt's die MSR-WG live 2 Stunden lang, denn meinsportradio.de feiert 5-jährigen Geburtstag in diesem Februar. Und deswegen schmeißen Andreas und Tobi eine kleine Party.
Okay, ja, dann dir viel Spaß vielleicht beim Auswärtsspiel in Bochum. Nicht allzu viel Erfolg aus verständlichen Gründen. Vielleicht kommt ja für beide ein Teil Erfolg rum. Werden wir sehen, werden wir erleben. Ne? Deshalb, das macht den Fußball so spannend. Keiner weiß genau, wie es ausgeht. Ne?
Das ist richtig. Wir melden uns nächste Woche wieder mit der Analyse dann zum Spiel gegen den VfL Bochum. Bis dahin. Tschüss.
Mach's gut.
Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Keep Racing. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.